Hallo ihr. Vielen lieben Dank, Hartmut. Das ist halt so manchmal mit der Technik und dann kann man so fast einen Ausraster kriegen. Prima, dass das funktioniert hat. Danke. Ich möchte am Anfang heute euch tatsächlich was sagen, was kostenlos ist. Zumindest mal glaube ich, dass das für viele von euch gilt. Kurze Abstimmung, ohne dass ihr euch meldet, nur für euch selbst. Kannst du, persönliche Ansprache, kannst du von dir sagen, dass du an den Herrn Jesus Christus glaubst? Wenn du diese Frage jetzt mit Ja beantwortet hast, ist ein toller Tag für dich. Du bist gerettet, du bist erlöst, du hast das Höchste, was man als Mensch überhaupt erreichen kann, geschenkt bekommen. Du hast das ewige Leben. Punkt. Und ich werde gleich nicht sagen, was das in irgendeiner Art und Weise relativiert. Aber es kann gut sein, dass möglicherweise das, was ich heute sage, dich herausfordern könnte, wenn du dich darauf einlässt. Mich fordert das zumindest heraus. Und von daher wird vielleicht ein bisschen schwieriger Text. Ich bete gleich noch mit uns zusammen, dass Gott uns tatsächlich das Richtige sagt heute, weil ich werde euch einladen dazu, heute Morgen zu sterben mit mir. Und wenn du jetzt vielleicht noch nicht so häufig hier warst und denkst, hey, Gottesdienst, Schwertkampf am Anfang, dann Aufruf zum kollektiven Selbstmord, dann ist das falsch verstanden. Kann ich hier schon mal sagen. Also jetzt bitte Streaming nicht abschalten und auch nicht flüchten. Bleibt hier. Wir werden uns ganz nah an Gottes Wort orientieren. Aber ich möchte tatsächlich, bevor ich anfange, noch mit uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du das versprochen hast, dass du uns begleiten wirst, Herr, und dass wir uns darauf verlassen können. Ich bitte dich, dass dein Geist jetzt hier ist, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, und dass du zu uns sprichst. Danke, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Bitte segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Ja, ich habe so ein kleines bisschen das Privileg, dass ich ja gar nicht so häufig dran bin, wie der Peter jetzt zum Beispiel, der muss sich alle zwei Wochen neu überlegen, was mache ich denn? Und da ich zusätzlich noch das Privileg habe, die Predigtplanung zu machen, kann ich das immer super legen, auch für mich. Und deswegen ist es vielleicht auch häufiger so, dass meine Themen was mit dem zu tun haben, was ich gerade als Christ erlebe oder was mich momentan beschäftigt. Und auch wenn es mir heute tatsächlich nicht um Bibelstellen aus dem Alten Testament geht, so ist es doch so, dass mich die Bibellese im Alten Testament in diesem Jahr irgendwie mehr prägt als sonst und mich tatsächlich auch mit ganz vielen Fragen zurücklässt. Zentraler Inhalt des Alten Testaments ist neben der Schöpfungsgeschichte Gottes, der Peter macht eine Predigtreihe dazu, herzliche Einladung jetzt nochmal, da geht es bestimmt bald weiter. Neben dieser Schöpfungsgeschichte ist da zentraler Inhalt Geschichte des Volkes Israel, das mit seinem Gott unterwegs ist. Das Volk Israel ist widerspenstig, wie die Menschen halt sind. Und so, wie wir auch heute sind. Und so gibt es neben erfolgreichen und heldenhaften Geschichten auch ganz viele Begebenheiten, in denen das Volk leidet. Und mal vereinfacht gesagt, ist das Muster tatsächlich immer das Gleiche und wiederholt sich sehr, sehr häufig. Das Volk ist Gott gegenüber gehorsam und es ist damit in jeder Hinsicht erfolgreich. Kriege werden gewonnen, völlig unabhängig davon, wie wahrscheinlich das ist und wie groß das jeweilige Heer ist, was dem Volk gegenübersteht. Das Volk Gottes ist ungehorsam Und es geschehen furchtbare Dinge. Das Volk hungert, es leidet unter Durst, es wird permanent angegriffen und es lebt im Krieg mit allen schlimmen Dingen, die jeder Krieg mit sich bringt. Und wenn das Volk dann umkehrt, kehrt sich meist sofort die Geschichte um. Es ist so, dass Gott das auch dem Volk gegenüber klar äußert. So als ob er sagen würde, mit mir, ohne mich. Mit mir, ohne mich. Und dennoch hält Gott bis heute seinen Bund mit dem Volk Israel ein, auch wenn das ganz oft in der Geschichte passiert, ohne mich. Wir sind nicht das Volk Israel. Wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Christen, die erlöst sind, die durch das Opfer, das Jesus für uns vor 2000 Jahren am Kreuz gebracht hat, dieses Opfer sorgt dafür, dass wir zum Vater kommen können, dass wir das ewige Leben haben. Das ist das, was ich glaube, was wir in dieser Gemeinde glauben und das, was wir immer wieder vermitteln möchten. Zentraler Inhalt unserer Botschaft. Das größte Ziel, Menschen diese Wahrheit weiterzugeben und zu helfen, dass diejenigen, die das noch nicht glauben können, den Weg zu Jesus finden. Das ist das, was der Bund Freier Evangelischer Gemeinden glaubt. Aber was ist denn eigentlich dann, wenn man diesen Schritt getan hat? Was ist, wenn man zu denjenigen gehört, auf die eine der zentralsten Verse der Bibel zutrifft? Ich habe den Vers, den ich jetzt meine, mitgebracht und es ist auch keine Überraschung, den kennen ganz viele. Johannes 3, Vers 16. Ich habe jetzt mal die Verse 17 und 18 noch mit dazu genommen. Lese ich euch auch vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch den Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist das, was wir glauben, was viele von uns hier auch heute Morgen glauben. Und das ist für uns hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Schönbach tatsächlich auch die einzige Bedingung für Gemeindeaufnahme, dass man an Jesus Christus glaubt. Und wenn du das von dir sagen kannst, dann gilt für dich, ich wiederhole es nochmal, du hast das ewige Leben. Und dann gilt auch für dich das, was Jesus in Johannes 10, Vers 28 sagt, niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder predigen und das ist total wichtig, das ist die gute Botschaft. Und dahinter setze ich auch heute und an dieser Stelle nochmal ein Ausrufezeichen. Aber das ist ja nicht das Ende, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Das ist der Anfang. Dein Leben fängt an. Dein Leben fängt neu an. Und tatsächlich ist es so, dass du auch dann noch ein Mensch bist. Mit all den Fehlern und all den Dingen, die falsch laufen, die du falsch machst, den ganzen Tag. Du bleibst unvollkommen dein ganzes Leben lang, weil du Dinge tust, die nicht richtig sind. Und die Bibel hat ein Wort dafür, du bleibst ein Sünder. So wie auch alle Menschen des Volkes Israels Sünder waren und auch heute sind. Und das Volk Israel war, wie wir heute, ebenfalls mit Gott unterwegs. Und es hat ihr Leben bestimmt, je nachdem, wie nahe sie Gott waren. Das ist eine Beobachtung, die sich für mich klar durch die Bibel durchzieht. Aber hat das irgendeine Bedeutung auch heute für uns? Ich habe, glaube ich, schon einige Male in unterschiedlichen Veranstaltungen hier erzählt, dass ich mit einem Gottesbild groß geworden bin, das den strafenden Gott im Mittelpunkt hatte. Auch mein Lieblingsspruch dazu, den spule ich auch wieder ab, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Also wenn du lieb bist, dann wird dein Leben gelingen. Du wirst erfolgreich sein, du wirst Karriere machen und du wirst immer gesund bleiben. Aber wir wissen alle aus Erfahrung, dass das nicht stimmt. Und ich habe tatsächlich immer dagegen aufbegehrt. Aber ist es denn tatsächlich so, dass das nicht so wichtig ist, dass wir als Christen nach dem Willen Gottes leben? Wenn es richtig ist, was ich eben gesagt habe, also dass du durch den Glauben gerettet bist und nicht durch das, was du tust, dann kann man das doch so für sich in Anspruch nehmen und das sonst nicht ganz so genau nehmen, oder? Und diese Frage, die beschäftigt mich seit langer Zeit und ich hoffe, dass ich heute sowas wie einen Lösungsansatz für mich habe, mit dem ihr vielleicht auch was anfangen könnt. Denn ich glaube tatsächlich, es ist eben gerade nicht egal, wie du lebst. Und ich behaupte heute Morgen, dass es von zentraler Bedeutung für dein Leben, jetzt und hier auf dieser Erde ist, wie nah du deinem Gott bist. Das ist dir vielleicht vom Gedanken her überhaupt nicht neu. Aber zumindest für mich ist der Gedanke und die Umsetzung daraus weitaus radikaler für mein Leben, als ich das vorher realisiert habe. Dani hatte eben die vermutlich bekannten Verse aus Lukas 4 gelesen. Das ist tatsächlich nicht der zentrale Text meiner Predigt heute, dieser folgt darauf. Der Teil, der auf diese Verse folgt, ist in der Hoffnung für alle Bibel überschrieben mit Nachfolge fordert den ganzen Einsatz. Oder anders ausgedrückt, wenn du ein Nachfolger Jesu sein willst, dann kostet dich das etwas. Ich nehme euch mal mit in diese Bibelverse. Aus Lukas 14, die Verse 25 bis 27, wobei es mir tatsächlich um den markierten Vers 27 in erster Linie geht. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Das Lukas-Evangelium betont, wie kein anderes Evangelium, die Gnade Gottes. In dem Gleichnis vom großen Gastmahl, das wir eben gehört haben, wird die Gnade wunderschön dargestellt. Alle sind eingeladen zu kommen und von dem Angebot einfach Gebrauch zu machen. Doch unmittelbar nach diesem Gleichnis hören wir etwas aus dem Mund unseres Herrn, was dieser freien Gnade zu widersprechen scheint. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Also stimmt das denn eigentlich gar nicht, was ich eben gesagt habe? Gibt es also doch Bedingungen zur Errettung? Müssen wir doch etwas tun? Zunächst mal sollten wir vielleicht an der Stelle festhalten, was zumindest hier in diesem Vers und in Lukas der Herr nicht gesagt hat. Dieser kann nicht errettet werden, hat er nicht gesagt, sondern dieser kann nicht mein Jünger sein. Es geht um Jüngerschaft und da gibt es tatsächlich Bedingungen. Und ich glaube, es gibt gleich mehrere Gründe, warum es nötig ist, diese Bedingungen vorzustellen. Es kommen Menschen zu Jesus, sie erleben durch ihn das, was er tut, Gnade Gottes live. Ich muss gerade ans Abendmahl vom letzten Mittwoch denken. Da hat die Alex auch unter anderem das Beispiel gebracht von der Speisung von vielen tausend Menschen. Das war super, das war Gnade live, ein Wunder. Durch ganz wenig Essen sind alle satt geworden. Und die Leute jubelten Jesus zu. Aber sie waren Fans. Waren sie wirklich Nachfolger? Jüngerschaft ist eine Antwort auf die Gnade Gottes, hat mal jemand gesagt. oder Jüngerschaft ist der Rückfluss der Liebe Gottes zu ihrer Quelle. Diejenigen, die die Gnade Gottes wirklich verstanden haben, möchten ihm auch gerne eine Antwort darauf geben. Ihnen wird gezeigt, was sie tun sollen, wenn sie dem gefallen möchten, dem sie alles zu verdanken haben. Die Gnade der Erlösung richtet sich an alle Menschen. Wer sie angenommen hat, wird sich als Jünger des Herrn erweisen. Wir unterscheiden das Gnadenangebot von der Jüngerschaft, trennen aber diese Dinge keineswegs voneinander. Was aber meint denn Jesus damit, wenn er sagt, dass derjenige, der sein Jünger sein will, auch sein Kreuz auf sich nehmen muss? Vielleicht sollten wir auch hier damit anfangen, was Jesus nicht meinte. Viele Menschen interpretieren Kreuz heute als eine Last, die sie in ihrem Leben tragen müssen. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ja? Also, man sagt das ja auch umgangssprachlich so, wenn man so sein Kreuz hat. Ja? Kaputte Beziehung, undankbarer Job, körperliche Krankheit. Mit selbstmitleidigem Stolz sagen Menschen, das ist das Kreuz, das ich tragen muss. So eine Interpretation hatte Jesus aber nicht gemeint, als er sagte, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha hinauftrug, um gekreuzigt zu werden, da dachte niemand über das Kreuz als Symbol für eine Last, die getragen wird. Für Menschen des ersten Jahrhunderts bedeutete das Kreuz nur eine einzige Sache: Tod. Tod durch die schmerzhafteste und erniedrigste Art und Weise, die der Mensch sich ausdenken konnte zu dieser Zeit. 2000 Jahre später betrachten Christen das Kreuz als Symbol für Wiedergutmachung, für Vergebung, für Gnade und für Liebe. Aber in den Tagen von Jesus repräsentierte das Kreuz nicht anderes als qualvollen Tod. Weil die Römer ihre überführten Kriminellen ihr Kreuz selbst zum Ort der Kreuzigung tragen ließen, bedeutete das Tragen des Kreuzes, dass sie ihr eigenes Exekutionswerkzeug tragen mussten und auf dem Weg zum Tod Spott und Hohn ertragen mussten. Daher bedeutet, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, tatsächlich, dass man bereit ist zu sterben, um Jesus nachzufolgen. Damit ist gemeint, sich selbst gegenüber zu sterben. Und ob uns das gefällt oder ob uns das nicht gefällt, es ist ein Aufruf zur absoluten Unterwerfung. Nachdem Jesus das Tragen des Kreuzes angeordnet hatte, sagte er, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwegen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Und obwohl dieser Aufruf hart ist, ist die Belohnung dafür unvergleichlich. Jesus zog die Menge an, egal wohin er ging. Obwohl diese Scharen ihm oft als dem Messias folgten, war die Sichtweise darüber, wer der Messias wirklich war und was er tun würde, völlig verzerrt. Sie dachten, dass der Christus das erneuerte Königreich einleiten würde, dass er dafür sorgen würde, dass die Herrschaft der Römer endet. Sie glaubten, dass sie befreit würden. Und sogar der innere Kreis der Jünger von Jesus dachte das und dachte, dass so sein Königreich hier auf dieser Erde bald beginnen würde. Als Jesus begann zu lehren, dass er durch die Hände der jüdischen Anführer und ihrer heidnischen Herren sterben werde, da sank seine Beliebtheit. Die Fans separierten sich von den Nachfolgern. Viele der schockierten Nachfolger lehnten ihn dann ab. Vielleicht dann doch nur Fans. Tatsächlich konnten sie ihre eigenen Vorstellungen, Pläne, Wünsche nicht ablegen und gegen die oder gegen das von dem eintauschen, was Jesus gesagt hat. Jesus zu folgen ist einfach, wenn das Leben gut verläuft. Unsere wahre Hingabe zu ihm wird erst in schwierigen Zeiten offenkundig. Und Jesus versicherte immer, dass schwierige Zeiten auf seine Nachfolger zukommen werden. Nachfolger erfordert Opfer und Jesus hat diesen Preis niemals verheimlicht. In Lukas 9, Vers 57 bis 62 wollten drei Leute offenbar Jesus folgen. Als Jesus sie befragte, war ihre Hingabe im besten Fall halbherzig. Sie haben den Preis, den eine Nachfolge von Jesus abverlangt, vergessen zu berechnen. Niemand von ihnen war bereit, sein Kreuz aufzunehmen, um daran die eigenen Interessen zu kreuzigen. Und in dieser Situation erscheint es fast so, als ob es Jesus ihnen ausreden möchte. Welcher Unterschied zur typischen Präsentation des Evangeliums? Wie viele Leute würden auf einen Aufruf reagieren, der ungefähr wie folgt klingt? Komm und folge Jesus, und dabei könnte es sein, dass du deine Freunde, Familie, Anerkennung, Karriere und eventuell sogar dein Leben verlierst. Die Anzahl von Falschkonvertierten würde sich ja enorm abnehmen. Solch einen Aufruf meinte Jesus, als er sagte, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wenn man sich nun fragt, ob man bereit sein muss, sein Kreuz aufzunehmen, dann muss man schon darüber nachdenken, was das heißt. Da muss man schon darüber nachdenken, über Fragen wie, ist man bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass man seine engsten Freunde verliert? Ist man bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass man sich von seiner Familie entfremdet? Ist man bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass man seinen guten Ruf verliert? Oder seine Arbeit? Oder sein Leben? In manchen Orten auf dieser Welt sind diese Konsequenzen tatsächlich heute Realität. Aber man muss auch beachten, wie die Fragen formuliert sind. Ist man bereit? Die Nachfolge Jesus bedeutet nicht automatisch, dass einem all diese Dinge passieren werden, sondern ob man bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wenn man irgendwann im Leben zu einem Punkt kommt, an dem man sich entscheiden muss, Jesus oder die Bequemlichkeit des Lebens, wie wird man sich dann entscheiden? Was wird man wählen? Sich Christus zu verpflichten bedeutet, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Seine Hoffnungen, Träume, Besitztümer, ja sogar das eigene Leben aufzugeben, wenn es für die Sache Christi notwendig ist. Nur wenn man bereitwillig sein Kreuz auf sich nimmt, kann man sein Nachfolger oder sein Jünger genannt werden. Aber ich glaube, da ist noch mehr. Und das gehört für mich zur Wahrheit, und das ist das, was ich tatsächlich auch erleben kann oder erlebt habe. Ich bin bereits seit 40 Jahren Christ. Ich habe mich mit 13 Jahren für Jesus entschieden. Und in diesen 40 Jahren war ich tatsächlich mal näher dran und mal da weg. Vielleicht kennt ihr das. So ähnlich wie das Volk Israel. Sein Kind war ich aber tatsächlich immer, in jeder Situation. Und mein Leben war in diesen Situationen nicht anders als beim Volk Israel. Mit mir, ohne mich. Meine Beobachtung in meinem Leben ist, dass mein Leben immer dann schlechter verläuft, wenn ich weiter weg bin von meinem Herrn. Dann bin ich ungeduldiger, unbarmherziger, unglücklicher, und dann ist das Glas immer halb voll. Aber was ist es denn, was mich von Gott trennt in diesen Situationen? Und jetzt wird es ein bisschen persönlich, wenn du dich darauf einlässt. Und ich bitte dich zu prüfen, ob du dich darauf einlassen kannst und dem folgen kannst, was ich jetzt sage. Bei mir zumindest ist es auch immer das Gleiche. Meine Sünde bringt mich weg von meinem Herrn. Und das wiederum bedingt, dass mein Leben hier auf dieser Welt schlechter läuft. Ah, das passt doch eigentlich wieder auf unseren strafenden Gott, oder? Also den ich als Kind vermittelt bekommen habe. Ich mache was falsch und Gott straft. Und genau daran glaube ich nicht mehr. Ich habe eigentlich nie daran geglaubt. Sünde trennt von Gott. Aber nicht er entfernt sich von mir, sondern ich entferne mich dadurch von ihm. Und je mehr ich sündige, umso weiter entferne ich mich. Das ist heute bei mir nicht anders als damals beim Volk Israel. Dieser Zustand ist Gott sei Dank tatsächlich auch heute bei uns umkehrbar. Sobald ich merke, dass ich wieder vom falschen Weg abgekommen bin, habe ich die Möglichkeit, wieder zurück zum Herrn zu kommen. Und auch das ist schon unpopulär, in meiner Wahrnehmung zumindest, auch zunehmend finde ich in christlichen Kreisen. Umkehr heißt Buße tun. Sein Versagen zu bekennen und sich auf den richtigen Weg zu machen. In dieser Richtung kommt mir tatsächlich dann auch mein Gott entgegen. So wie der Vater seinem verlorenen Sohn entgegenkommt, das ist meine Erfahrung und das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich kenne meine Schwachpunkte und ich kenne meine Sünden genau. Auch die, auf die ich immer wieder reinfalle. Was ist denn deine Lieblingssünde? Also ich meine das, Dinge oder Verhaltensweisen, auf die du immer wieder hereinfällst. Jeden Tag oder jeden zweiten oder einmal die Woche. Ich glaube, die Entscheidung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, jeden Tag, bedeutet, jeden Tag als sündiger Mensch zu sterben und entgegen seiner Natur Dinge zu tun, von denen einen die Sünde immer wieder abhält. Ich habe die nächste Folie habe ich geklaut vom Status von Mike. Ist heute gar nicht hier. Aber vielleicht hörst du zu, Mike. Sollte dir dann bekannt vorkommen. Albert Schweitzer hat mal gesagt, die große Schuld des Menschen ist es, dass er zur Umkehr fähig ist und es nicht tut. Ich liebe diese Szene aus dem Film Der erste Ritter, die wir eben gesehen haben, weil sie für mich was Wichtiges in diesem Kontext aussagt. Als Christ wirst du nur dann ein wirklicher Nachfolger, wenn es dir egal ist. Oder wenn es dir egal wird, wenn du jeden Tag stirbst. Unser Ritter Lancelot war in der Geschichte nicht deprimiert oder lebensmüde. Aber er war durch das, was er erlebt hat, so geprägt, dass er neben einen anderen Wert bekommen hat. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine Alternative zu dem gibt, was Jesus hier sagt. Und dann hat es auch eine andere Wertigkeit, vielleicht. Nee, ganz sicher. Dann hat es eine andere Wertigkeit, wenn du morgen deinen Arbeitsplatz verlierst. Und dann ist es immer noch schlimm, aber es hat eine andere Wertigkeit, wenn du sehr krank wirst. Dann ist es dir nicht egal, wenn dein Partner stirbt. Aber dann wirst du immer noch sehr, aber auch anders trauern. Ich habe das gerade erlebt. Wir haben geliebten Menschen verloren, aber es ist anders. Dann ist es nicht schön, wenn du als Christ verfolgt wirst und dein Leben geben musst. Du wirst dich aber darauf verlassen können, dass der Herr bei dir ist. Ich muss den Peter nochmal ins Spiel bringen, weil mir das so super gut gefallen ist. Er hat in vielen Predigten in diesem Jahr immer wieder gesagt, dass wir vor all dem, was so passieren kann, keine Angst zu haben brauchen als Christen. Weil uns der Herr beistehen wird. Das ist ein Versprechen. Du kannst gerade und aufrecht stehen als Christ. Diese Welt, in der wir leben, und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, das entwickelt sich mit jedem Jahr permanent und immer schlimmer und immer schneller. Diese Welt, in der wir leben, ist primär auf Angst aufgebaut. Du erlebst es, je häufiger, je mehr du Zeitung liest, Tagesschau hörst, heute guckst oder so. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Tageszeitung abbestelle. Es gibt nur Probleme und schlimme Nachrichten. Und das hat auch nicht immer was mit Wahrheit zu tun, zumindest mal nicht mit meiner Wahrheit. Ja? Da frage ich mich schon, wenn ich mit dem Hund durch den Grund gehe, es regnet wie verrückt, ja? Der guckt mich an und fragt, als ob er sagen wollte, hast du es noch alle, bei dem Wetter rausgehen? Überall kommt Wasser runter und danach höre ich im Radio, es ist viel zu trocken. Ich sage, es stimmt was nicht hier mit dem, was wir den ganzen Tag vermittelt bekommen. Und wenn die Gasspeicher halt zufällig nicht leer sind, dann reden wir halt nicht wieder drüber. Ich prophezei euch aber, im November wird es wieder Thema werden. Vielleicht noch eine andere Beobachtung, die es verständlich macht, was ich meine. Wir leben hier sehr behütet. Und auch wenn wir manchmal so tun, als ob es hier sowas bei uns gibt wie Christenverfolgung Light, nenne ich das mal, so ist es doch nicht das, was ich erlebe. Aber es gibt Christenverfolgung in dieser Welt. Menschen, die ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlen. Wir werden immer mal wieder Berichte darüber sehen oder lesen. Oder wir haben mal wieder jemand hier, wie im Januar beispielsweise. Der hat einen nahen Angehörigen verloren deswegen, der ermordet wurde. Und immer, wenn ich diese Menschen sehe oder höre, wundere ich mich darüber, vielleicht geht es euch auch so, mit welcher Begeisterung die ihr Christsein leben. Wie viele schlimme Situationen habt ihr denn schon in eurem Leben gehabt? Kennt ihr es nicht, dass gerade dann der Herr euch besonders nah war? Peter hat das letzte Sonntag erst erzählt, Spuren im Sand. In den Zeiten, wo es dir besonders schlimmer ging, sagt der Herr, habe ich dich getragen. Und wenn wir doch an das glauben, was in der Bibel steht, warum lassen wir uns denn dann von der Sünde immer wieder vom Weg abbringen? Und ich möchte euch heute Morgen total viel Mut machen, nahe an unserem Herrn zu bleiben. Ich möchte uns Mut machen, bewusst entweder neu oder einfach wieder unser Kreuz auf uns zu nehmen und der Sünde in unserem Leben jeden Tag den Kampf anzusagen. Jesus hat uns versprochen, uns in diesem Kampf nicht alleine zu lassen. Und er hat uns den Sieg versprochen. Ich möchte euch einige von den Dingen mitgeben, die mir dabei helfen. Das muss nicht das Gleiche sein, was euch hilft. Aber das eine oder andere hat vielleicht so einen allgemeinen Charakter. Bei dir ist es auch vielleicht auch noch was anderes. Aber die Punkte, die jetzt so kommen, die sind tatsächlich für mich irgendwo gesetzt. Ich glaube, wir dürfen uns überhaupt nicht wundern darüber, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit Gott nichts erleben, wenn wir ihn in der Bibel lesen. Das ist einer der Wege, wo Gott mit uns redet. Und ich weiß, dass es uns unterschiedlich leicht oder schwer fällt zu lesen. Aber bestellt die Tageszeitung ab und lest die Bibel. Nehmt euch dann dafür Zeit oder lasst irgendetwas anderes. Es gibt kaum Dinge, die wichtiger sind. Redet mit eurem Gott und er wird euch nicht nur erhören, sondern er wird euch auch antworten. Und das müssen keine tollen Reden sein, sondern sagt ihm einfach, was los ist. Redet mit ihm über eure Sünde. Das ist total bekloppt, eurem Schöpfer gegenüber so zu tun, als ob der gar nicht weiß, was unsere Sünden sind. Der ist dabei, wenn wir das tun. Und deswegen können wir das auch tun. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eine Sache gibt, die genauso wahr ist, weil sie auch in der Bibel steht. Wenn du mal um Vergebung gebeten hast, dann wird sich Gott daran nicht mehr erinnern. Und er wird sagen, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weil vergessen ist bei ihm vergessen. Im Gegensatz zu uns. Gemeinschaft mit Christen, also das, was wir auch heute tun. Auch miteinander ansonsten leben. Und gerade auch, ich habe eben auch über schlimme Zeiten geredet. Wie häufig haben wir hier in schlimmen Zeiten erlebt, was das bedeutet, wenn wir zusammen sein können, wenn wir gemeinsam beten und welchen Segen das hat. Und wie durch ein Wunder sind Dinge passiert, die wir vorher nicht gedacht haben. Das ist ein Aufreger für mich, wie durch ein Wunder. Wieso sagt man das? Das ist ein Wunder. Ich habe was mit aufgenommen, Spenden. Das ist für mich schwer, deswegen komme ich immer mal wieder damit um die Ecke, weil es vielleicht für euch auch schwer ist. Es stimmt aber gar nicht, es ist für mich heute nicht mehr schwer. Früher war es schwer. Aber egal, wie man dazu steht und fang nicht damit an, darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt der Zehnte? Brutto-Netto-Zeit, keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten tatsächlich wahrnehmen, dass ein Teil, dass wir alles geschenkt bekommen haben und dass ein Teil dessen, was wir geschenkt bekommen haben, an Gott weiterzugeben ist. Für mich ist es klar definiert. Ich, nicht mein Geld, geht weg, automatisch weg. Vielleicht ist es für dich gar kein Problem. Ich glaube allerdings, dass es wirklich wichtig ist, so als Christ zu leben. Ich habe das mal gelesen, deswegen habe ich das einfach mit aufgenommen, weil das tatsächlich auf mich zutrifft. Bestehe nicht auf deinen Parkplatz. Ich weiß nicht, wie viele von euch einen Parkplatz haben. Ich meine jetzt auch nicht am Haus, sondern vielleicht an der Arbeitsstelle. Aber falls ihr mal einen hattet, dann werdet ihr erleben, was das mit euch macht. Erst recht, wenn ihr noch drauf gucken könnt. Ich. Wenn sich dann jemand davor stellt, ja, dass ich nicht von meinem Parkplatz komme. Und wir reden jetzt mal im übertragenen Sinn tatsächlich nur über Macht und über nichts anderes. Besteht nicht auf die Privilegien, die ihr glaubt zu haben, weil diese Privilegien habt ihr gar nicht. Das ist ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig, so zu leben. Ein weiterer Punkt, der uns, glaube ich, zunehmend verloren geht, und deswegen sage ich das, weil ich das im Alten Testament ganz, ganz häufig lese, und das ist schon Schöpfungsgeschichte. Ja, Gott hat Pause gemacht nach 7 Tagen. Und er fordert uns immer wieder dazu auf. Und warum tut er das? Weil er uns geschaffen hat, weil er weiß, wir brauchen das. Ja? Und jetzt kann ja heute mal die Waschmaschine anstellen, die wäscht ja von allein. Ich habe auch noch nie verstanden, wieso es denn immer ausgerechnet an einem Sonntag das größte Essen geben muss, was die meiste Arbeit macht von der ganzen Woche. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, weil ich glaube, tatsächlich ist es eine Wahrheit. Und es geht so schnell, dass wir den Sonntag zum Arbeitstag machen und damit etwas verlieren. Und ob dein Sonntag tatsächlich Sonntag ist oder der freie Mittwoch, weil du sonntags arbeiten musst, oder der Samstag, oder der wäre vielleicht sowieso biblisch gesehen viel näher. Das ist völlig egal. Es geht darum, dass du an einem Tag der Woche innehältst in unserer schnelllebigen Welt und dich ausruhst und Gott Zeit gibt, mit dir zu reden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe hier den Horst gefragt, ob er mir das Schaubild nochmal schickt von seiner Predigt von vor einigen Wochen, und ich glaube, das bringt das super gut auf den Punkt. Die Beziehung zwischen Gott und mir und meinem Nächsten. Und tatsächlich ist es so, dass der Nächste vielleicht von unserem Gott überhaupt nichts wissen will. Das hat aber überhaupt gar nichts zu tun, wie unsere Beziehung zu unserem Nächsten ist. Und Jesus fordert uns immer wieder dazu auf. Tatsächlich, und er hat gesagt, es ist mit das wichtigste Gebot, dass wir unseren Nächsten lieben, wie wir das bei uns selbst auch tun. Vielleicht hilft dir der eine oder andere Gedanke für heute oder für die kommenden Tage, die ich dir mitgegeben habe. Ich wünsche jedem Einzelnen von uns heute Morgen, dass wir es schaffen, diese Jüngerschaft weiterzugeben und vielleicht auch für uns selbst neu zu gehen. Und dass wir uns gegenseitig helfen, das zu tun. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass dadurch unser Leben nachhaltig gesegnet wird. Hier auf dieser Erde. Und wir zudem in die Lage kommen, ein Segen für andere zu sein. Gott segne euch dabei. Amen.